ihr kennt ja den Witz, die Oma fragt den Kleinen, um was ging's im Gottesdienst? Ja, um die Sünde. Ja, und was hat er gesagt? Ja, er ist dagegen. Genau, da können wir heute einfach nochmal sagen, heute geht's nochmal um die Sünde und wir sind auf jeden Fall dagegen. Amen. Also, wenn ihr nicht viel mitnehmt, könnt ihr auf jeden Fall das schon mal mitnehmen. Also, wenn man über Sünde predigt, ist auf jeden Fall gut, Witze dabei zu haben. Der Charles Spurgeon hat gesagt, es war sein, also ein mega Erweckungsprediger gewesen. Ich brauche mehr Auslauf an meiner Leine. Vielen Dank. Jeder Hund kriegt mehr Auslauf als ich hier am Mikrofon. Ein Hirway tut mir schon gar nicht an die Leine legen. Der braucht, was weiß ich, wie der hier rumlaufen würde, wenn der hier predigt. Vielleicht müsste er dann mal nach hinten gucken oder so. Wir müssten mal an Hirway das iPhone tun, wenn er predigt und gucken, wie viele Kilometer er läuft während einer Predigt. Darf man eigentlich im Gottesdienst lachen? Also wenn du in den Himmel gehen willst, kannst du dich jetzt schon mal an die Atmosphäre der Freude gewöhnen. Okay, also wir stellen uns schon mal drauf ein. Halleluja. Anyways. Genau, also es ist immer gut, wenn es um Sünde geht und so weiter, mit einem Joke anzufangen, weil über das ist eigentlich strategisch. Du denkst schon, wir machen Witze, damit es lustig ist. Stimmt auch ein bisschen. Aber wir machen Witze, weil wir eigentlich eure Herzen öffnen wollen. Weil Witze sind totale Herzensöffner. Ein Charmeur hat mal gesagt, wenn du eine Frau gewinnen willst, musst du sie zum Lachen bringen. Das nehmen wir da. Wegen der Frau. Aber das fand ich interessant, dass er das in der Welt damals als seinen Trick angewendet hat. Aber das ist eigentlich ein Trick Gottes, weil Gott bringt uns erstmal zum Lachen. Gott tut erstmal Freude ausschütten in unser Herz. Manchmal macht er uns so betrunken, dass wir gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Und dann legt er was in uns rein, was wir uns selber nie ausgesucht hätten. Halleluja. Und Spurgeon hat einfach die Leute immer erst zum Lachen gebracht und dann hat er ihnen Wahrheit gepredigt und dann hat er Tausende, Hunderttausende von Minenarbeitern und was weiß ich für Leute, haben einfach ihre Herzen Jesus gegeben. Und wenn du ein Problem hast mit Witzen, du kannst Buße tun, immer. Der Weg zur Buße ist da, Halleluja. Spaß. Danke für die drei Lacher. Halleluja. Also. Mein Thema heute ist, wohin zieht's mich? Und ich habe noch einen geplanten Witz, der jetzt auch noch kommt. Seid ihr noch offen für einen? Ich habe, als ich letztes Mal über Sünde gepredigt habe, da war so kurz vor Schluss, da wurde es so heavy, dachte, boah, ich hätte noch einen Witz einbauen sollen. Das ist jetzt echt ein bisschen schwer geworden. Aber ich habe noch zwei geplante, okay, einfach, dass ihr euch schon mal darauf einstellen könnt. Für diejenigen, die Bibelstellen brauchen, die kommen auch noch. Ich habe eine voll coole Predigt hingelegt in einer anderen Gemeinde und das war einfach vom Heiligen Geist und ich habe einfach wirklich prophetisch in das Haus reingesprochen. Danach kommt ein alter Mann, schüttelt mir den Herrn und sagt, Schwester, da war keine Bibelstelle drin. Okay, sofort Buße getan. So, du kannst Gottes Wort predigen, ohne zu sagen, Sprüche 17, Vers 23 oder so. Aber gut, andere. Ägypter, genau. Es gibt eine kleine Geschichte. Und zwar geht es hier um die 10 Gebote. Und Gott ging zu den Ägyptern und sagte, hey, wollt ihr Gebote haben? Und die sagen, was ist das? Und dann sagt er, du sollst nicht Ehe brechen. Die Ägypter denken nach und sagen, nee, dann wären unsere Wochenenden verdorben. Wir wollen keine Gebote. Geht Gott zu den Assyrern und sagt, hey, wollt ihr Gebote haben? Und die Assyrer sagen, ja, was ist das? Oder was gibt's da? Und dann sagt er, zum Beispiel, du sollst nicht stehlen. Dann sagen die, ah nee, dann wäre unsere Wirtschaft kaputt. Dann geht Gott zu den Juden und sagt, hey, wollt ihr Gebote haben? Dann sagen die, ja, was kostet das? Und dann sagt er, die sind kostenlos. Und dann sagen sie, okay, wir nehmen sie. Ich finde es so lustig, dass Leute sich so dermaßen aufregen über die Gebote Gottes, wenn Leute dran denken, Gott nachzufolgen, dann so, und da gibt es so viele Vorschriften und so viele Gebote. 10 Gebote. Guck mal, was die EU, wie viele Gesetze die aufstellt. Wenn du mal die ganzen Gesetzbücher der EU und die ganzen kleinen Regelungen und das ganze Kleingedruckte ausdrucken würdest, wie viele Gesetze, dann willst du gar nicht mehr in der EU leben. Es sei denn, du lebst außerhalb der EU, dann willst du wieder in der EU leben. Da machst du vielleicht sogar illegale Sachen, dass du reinkommst, aber das ist ein ganz anderes Thema. Genau, und die Leute da, oh, die vielen Gebote, die schlimmen Gebote, sagt Gott, damit die Menschen nicht überfordert sind, tue ich sie einmal kurz für sie zusammenfassen. Tue, was du willst, dass man dir tut, das füge auch dem anderen zu, auf gut Schwäbisch. So, ich habe das sogar meinen Grundschülern beigebracht. Ich denke mir, wenn die es hinkriegen, könnt ihr das auch schaffen. Das habe ich den Eltern gesagt. Da sagt eine, oh, ich glaube, das ist aus der Bibel. Was du willst, was man dir... Das ist der Hammer, das ist die beste Regel fürs Klassenzimmer. Weil wenn ein Kind schlägt und es sagt dann zum anderen, ja, aber der hat mich provoziert, sagt, willst du, dass du geschlagen wirst? Nein, aber der hat... Willst du, dass das andere Kind dich schlägt? Willst du, dass das andere Kind dich schlägt, wenn du... Nein! Und mit dem kannst du alles zusammenfassen. Was du willst, dass man dir tut, das füge auch dem anderen zu. Und so ist es eigentlich total einfach, das zu machen, was Gott will und zu überlegen, was ist eigentlich der Wille Gottes. Gar nicht kompliziert. Also, willst du, dass jemand dich schlägt? Ganz komplizierte Fragen heute Morgen. Schlage niemand. Willst du, dass dich jemand übervorteilt? Es gibt ja immer mal wieder so kleine Möglichkeiten. Wie zum Beispiel an der Kasse wird dir zu viel Geld rausgegeben. Oder du bist im Restaurant und die vergessen, einen Posten aufzulisten. Oder keine Ahnung, also diese Möglichkeiten, wo du plötzlich weniger zahlen musst, als eigentlich richtig wäre. Und du denkst, Segen von Gott, vergiss es, Test. Wenn du auf der anderen Seite stehen würdest, was möchtest du, dass man dir tut? Guck mal, stell dir mal vor, du wärst der Restaurantbesitzer und statt dem Schnitzel und dem Salat ist nur der Salat auf dem Kassenbeleg. Und dass diejenige dann still rausgeht und sich freut, dass er nicht alles zahlen musste. Oder würdest du dich nicht freuen, wenn derjenige sagt, okay, hey, das Schnitzel ist nicht drauf und du sagst, weißt du was, das schenke ich dir wegen meinem Fehler. Der schenkt dir das, falls das mal passiert selten, muss ich zugeben. Aber der schenkt dir doch lieber das, als dass du dann rausgehst und denkst, oh, was für eine blöde Freude ist das eigentlich? Jemand übers Ohr gehauen zu haben, ist keine göttliche Freude, okay? Also ich zahle lieber. Also immer wenn du dich fragst, what would Jesus do, was würde Jesus machen, frag dich, wie wünsche ich mir eigentlich, dass Leute es mir tun? Oder zum Beispiel, willst du, dass jemand über dich Lügen erzählt? Da war ja eine ganz schwierige Frage, klar. Genau, willst du zum Beispiel eingeladen werden? Wir wollen gern eingeladen werden. Das heißt, ja, jetzt gehst du raus und sagst, ja, eigentlich wünsche ich mir, öfters von anderen eingeladen zu werden. Das ist jetzt gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, lade andere ein. Weil die Regel ist nicht, was du willst, dass dir der andere tut, sag's ihm, damit er es machen kann. Sondern das Ding ist, was du willst, dass man dir tut, das füge du den anderen zu. Das heißt, wenn ich mir wünsche, eingeladen zu werden, dann lade ich jemand anders ein. Oh, das war zu tief, ich merke schon. Oh. Ich fand es total stark, die Dodie Austin hat gesagt, sie saß schon ab und zu allein zu Hause und hat sich einfach gewünscht, dass jemand sie anruft und sie hat keiner angerufen. Dodie Austin, Gemeinde von mittlerweile, keine Ahnung, 30.000 Mitgliedern, damals waren 6.000 sozusagen, weißt, die Frau vom Pastor, Glamour-Status besonders und so weiter und sitzt zu Hause und denkt, eigentlich würde ich mir wünschen, dass mich jetzt jemand anruft. Und weißt du, was sie gesagt hat? Und weißt du, was ich mache? Ich rufe jemanden an, von dem ich denke, er ist alleine. Ist es nicht genial? Halleluja. Wirst du gern gelobt? Alle Männer dürfen schon mal Ja sagen, auch wenn sie es nicht zugeben wollen. Halleluja. Wir wollen alle gern gelobt werden. Das heißt nicht, dass ich jetzt rumgehe und gucke, wer könnte mich heute loben, sondern das heißt, weißt du was, ich könnte jemand loben. Ich könnte heute jemand sagen, hey, du siehst gut aus. Ich bin hier reingekommen, Katja hat ja gleich gesagt, Lise, du siehst gut aus. So, hey, gut. Halleluja. Habe ich einfach gleich mal Danke gesagt. Gell, habe ich doch, oder? Genau, nicht so, ah, nee, stimmt. Na, egal. Willst du ermutigt werden? Ermutige andere. Willst du gesehen werden? Sieh andere. Ich muss sagen, ich bin echt schon öfters übersehen worden. Und es dient mir und euch zum Segen. Ich werde es nicht vergessen, einmal in Amerika. Ich habe Weihnachten in Amerika gefeiert. Damals war mein Herz emotional mit Weihnachten stark verbunden. Ist heute nicht mehr so. Und ich war halt allein in Amerika. Ich habe anderthalb Stunden von der Gemeinde weggewohnt. Und tatsächlich kam jemand auf die Idee, mich an Weihnachten einzuladen, wo sich ein paar Leute zusammen treffen und zusammen Weihnachten feiern. Und ich wusste ja auch gar nicht, wie feiern eigentlich die Amerikaner Weihnachten und so weiter und so fort. Hat gesagt, hey, nach dem Gottesdienst treffen wir uns. Ist eine relativ riskante Aussage in der Gemeinde von 6.000 Leuten. Aber ich habe mir einfach gedacht, er hat mich eingeladen, er denkt an sich ja dran. Und genau nach dem Gottesdienst habe ich da niemand gefunden. Ich habe den nicht gefunden, und dann bin ich alleine wieder heimgefahren an Weihnachten. Und dann lag ich allein in meinem Bett, so richtig allein. Und habe mich auch so richtig allein gefühlt und habe mir überlegt, was die anderen wohl machen. Dann zu dem Zeitpunkt gab es zwei Gottesdienste am Tag, morgens und abends. Das heißt, ich habe an dem Tag insgesamt 6 Stunden im Auto verbracht. Anderthalb zum Gottesdienst, anderthalb wieder heim, um allein zu sein. Anderthalb wieder zum Gottesdienst, anderthalb nach Hause. Und wisst ihr was? Das hat mir total zum Besten gedient. Weil mir zu Zeiten wie Weihnachten, wo Leute vielleicht einfach Sehnsucht haben nach Familie. Wenn ihr um mich rum seid, um die Weihnachtszeit, mir ist egal, was für mich an Weihnachten ist, solange es Essen schmeckt, passt's für mich. Aber wenn ich merke, dass Leute vielleicht Heimweh kriegen, dass Leute vielleicht allein sind oder so, ich gucke nach Leuten, wie es denen an Weihnachten geht. Also es ist gar nicht schlimm, dass mir das ganz Schlimme passiert ist, dass ich allein war an Weihnachten. Sondern ich denke, was ich nicht will, was mir passiert, dass ich mich blöd fühle an Weihnachten, ich denke einfach an andere. Genau. Ich brauche keine innere Heilung mehr, auch wenn es vielleicht ein bisschen dramatisch rübergekommen ist. Ist alles in Ordnung. Halleluja. Wer von euch mag Geschenke? Moment, ich muss kurz alles heben an mir. Genau, wir mögen Geschenke. Aber wenn du jetzt in Gottesdienst gehst und denkst, wer könnte mir heute was schenken? Voll falsch. Überleg dir, wem könntest du was schenken? Wem könntest du was? Ich habe mein Kollegium, wir hatten eine Dienstbesprechung, außer sehr vielen GLKs, also Gesamtlehrerkonferenzen, haben wir auch noch immer wieder Dienstbesprechungen. Also wir besprechen so viel, es ist unglaublich, was es alles zu besprechen gibt. Und das habe ich dir gar nicht erzählt. Ich hatte einfach auf dem Herzen, das hätte schon vielleicht für ungeistig gehalten, deswegen kann ich es einfach, kannst du schön weghören? Ich hatte einfach auf dem Herzen, weil wir so viele Besprechungen haben. Und Frauen, Liebessprache von Frauen ist oft Schokolade. Ja, also aus persönlicher Erfahrung kann ich es einfach sagen. Und ich glaube, dass keiner Lust hatte auf diese, also das darf man jetzt vielleicht auch nicht sagen, möglicherweise waren die Leute nicht so motiviert zu der Dienstbesprechung. Und ich habe einfach gedacht, ich bringe Schokolade mit zu der Dienstbesprechung. Und die Frauen, die waren so happy, die Männer haben nicht mal hingefasst, aber egal. Die meisten sind ja auch Frauen. Und es war einfach, die also wow, hey, hast du das mitgebracht? Einfach ein bisschen Freude bringen. Nicht, ich könnte auch hinfahren und denken, hoffentlich denkt heute jemand dran, vielleicht ein bisschen Schokolade mitzubringen. Sondern hey, den Leuten tut's heute vielleicht gut. Man könnte auch Apfelschnitze. Okay, könnte man. Wer gesünder, kommt aber vielleicht nicht so toll an. Muss man mal schauen. Genau. Genau. Willst du, dass dir jemand hilft, wenn du im Mangel bist? Ich war schon oft und immer wieder im Mangel. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Und deswegen ist was in mir, wo ich einfach will, dass Menschen geholfen wird, wenn sie im Mangel sind. Und wenn ich im Mangel bin, gehe ich nicht rum und gucke, Mensch, wer könnte meinem Mangel helfen, sondern lerne ich einfach was. Also ich war zum Beispiel in einer Gemeinde und es war eine total starke Gemeinde. Es war eine super Gemeinde. In dieser Gemeinde wurden sehr, sehr viele tolle Dinge in mich reingelegt, von denen ihr heute noch mit profitiert. Aber was ich auch empfunden habe in der Gemeinde, und jede Gemeinde hat so ihre kleinen Dinge, auch so wir natürlich, haha. Genau. Also jede Gemeinde hat so ihre kleinen Dinge, und was ich dort ein bisschen empfunden habe, ist einfach, dass die Leute sehr, sehr, sehr viel mitarbeiten mussten, aber dafür eigentlich keine Anerkennung bekommen haben. Manche Leute haben wie Vollzeit gearbeitet für die Gemeinde und eigentlich kein Geld gehabt für ihr Essen, für ihr Trinken, für ihre Miete zu zahlen. Die mussten das alles aus dem Glauben machen. Und das ist was, das fand ich dann nicht so gut. Dafür habe ich aber nicht die Gemeinde kritisiert, sondern ich habe mir gesagt, wenn ich mal irgendwie in der Gemeinde was zu sagen haben sollte, dann will ich das anders machen. Sondern wenn Leute arbeiten, will ich es auf jeden Fall anerkennen. Und das heißt nicht, dass wir dir wegen jedem kleinen Dings hinterherrennen, sondern das heißt einfach, was ich will, dass mir getan wird, das will ich anderen tun. Amen. So. Also, die Regeln Gottes, die sind gar nicht so dramatisch. Die Regeln Gottes bringen nur manchmal in uns heraus, dass es uns arg um uns geht. Und uns ist es eigentlich schön, weil Sünde macht Gnade noch schöner. Das nächste ist, mach dir nichts vor. Wie ist das mit der Sünde in uns? Also ich finde es, hier kommt der zweite Witz, ihr könnt schon mal anfangen mit Lächeln. Eine ältere Dame geht zum Arzt und sagt, ja, also ich habe hier dieses Problem, ich habe einfach regelmäßig Blähungen. Und das Gute ist, dass die Blähungen einfach nie riechen, sind immer leise. Aber ich muss jetzt mal ganz ehrlich zugeben, seit ich hier bin, mit Ihnen rede, habe ich schon 10-mal Blähungen gehabt. Und ich brauche da jetzt einfach Hilfe. Ich vermute ja, Sie haben es nicht bemerkt. Der Arzt sagt, okay, ich gebe Ihnen mal eine Pille mit, ein paar Pillen, also Medizin mit, und dann kommen Sie nächste Woche wieder. Nächste Woche kommt die Omi zurück und sagt, wow, Herr Doktor, was haben Sie mir da gegeben? Das ist ja furchtbares Zeug. Und dann sagt der Arzt, ja, warum? Und dann sagt sie, ja, meine Blähungen haben jetzt angefangen zu riechen. Und dann sagt er, ah ja, gut, also wir haben jetzt Ihre Nebenhöhlen frei bekommen, jetzt arbeiten wir am Gehör. Übel. Sollen wir es noch kurz erklären? Schlag mal auf, Jakobus 1. In der Bibel steht immer wieder, irret euch nicht. Oder im Englischen steht, do not be deceived. Lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht, täuscht euch nicht, irrt euch nicht. Moment, ich muss es ja gerade selber in Jakobus aufmachen. Und diese Dame, die hat sich über ihren eigenen, Umstände geirrt. Und der Arzt hat gemerkt, dass es sein Auftrag ist, erstmal die Umstände zu klären. Und so ist es eigentlich bei uns auch manchmal. In Jakobus 1, Vers 13 steht, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann niemanden nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst versucht niemanden. Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Das Interessante ist, das geht ja hier an Christen, der Brief, gell? Das ist ja nicht an die Heiden. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also das ist interessant, es kann also sein, dass ich das hier falsch einschätze und denke, also dass irgendjemand anders dran schuld ist, manchmal ist sogar Gott dran schuld, denken wir, wenn die Sünde in uns zieht. Also zum Beispiel, da läuft eine nicht nur hübsche, sondern auch noch extrem attraktive Frau an mir vorbei und ich gucke sie mir von oben bis unten an und sage, ich freue mich doch nur an der Schönheit dieses Geschöpfes. Mhm. Ich freue mich über die Schöpfung Gottes, alles klar. Hier ist wieder die einfache Regel, wenn du verheiratet wärst, würdest du dir wünschen, dass dein Partner das macht, was du gerade machst. Also das war so meine Regel, wo ich Single war, habe ich mir gesagt, wenn ich jetzt verheiratet wäre, weil ich will ja sozusagen so leben wie jemand, der sich qualifiziert als ein guter Ehepartner. Wenn ich verheiratet wäre, würde ich mir wünschen, dass mein künftiger Partner voll viele persönliche Beziehungen und Freundschaften hat mit Frauen. Ich muss sagen, nö. Und deswegen habe ich nicht viele persönliche Beziehungen mit Männern, weil ich das nicht richtig finde. Genau. Und wenn ich jetzt sagen würde, ja, das ist von Gott, Gott versucht mich hier, Gott versucht mich da, dann muss ich einfach zugeben, eigentlich das, was in mir zieht, ist die Sünde, die da in mir drin lebt. Die Sünde in mir drin will sich Gedanken machen, will sich Sachen ausdenken und die will sich dann auch noch schön hindrehen. Und wenn du guckst, wie oft in der Bibel steht, lass dich nicht täuschen, irr dich nicht. Oder hört, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das zeigt eigentlich, dass wir viele Sachen gar nicht hören können oder auch nicht hören wollen. Wir lassen uns oft verblenden bezüglich unserem eigenen Weg. In Sprüche 16, Vers 25 steht, da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber sein Ende sind die Wege des Todes. Menschen denken von sich selber, dass sie auf dem geraden Weg gehen. Menschen denken von sich selber, dass ihre Motive rein sind. Menschen denken von sich selber, dass sie gut unterwegs sind. Ich finde allein schon die Lehre des Humanismus, wie unglaublich zu glauben, dass der Mensch gut ist. Wie, mir fällt kein gutes Wort ein, das ich benutzen kann. Wie krass! Dass wir denken, der Mensch ist gut und du siehst das Ergebnis von Menschen, wie wir uns gegenseitig kaputt machen, zerstören, wie wir lästern, wie wir lügen, wie die Menschheit mordet und zu glauben, der Mensch sei gut, in unseren eigenen Augen sind wir gut. Oder wenn manche Leute sagen, ja, wenn ich mal vor Gott komme, dann werde ich ihm Bescheid sagen. Ach wirklich, weil du denkst, du bist so locker und gut unterwegs. Menschen denken von sich selber, sie sind gut unterwegs. Und der Einzige, der Menschen die Augen öffnen kann, darüber, dass sie Sünder sind, ist der Heilige Geist, weil der Heilige Geist überführt von Sünde. Egal wie oft ich einem um die Ohren knall, du bist fein Sünder. Egal wie oft ich jemanden sage, du bist schlecht unterwegs. Egal wie oft ich jemanden sage, du bist unterwegs Richtung Hölle. Wer überführen kann von Sünde, ist der Heilige Geist. Und was faszinierend ist, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, muss dir manchmal gar niemand sagen, dass du Sünder bist. Manche Leute fühlen sich in der Gegenwart von Menschen, die in Heiligung leben, nicht wohl, weil in ihnen dieses Ding, was eigentlich sündigen will und dieses Zeug, was da drin lebt und eigentlich sich nicht dem beugen will, dem Willen Gottes und dem Weg Gottes, das schlägt da an. Und sie merken, sie sind vor einer Entscheidung gestellt. Sie merken, jetzt geht's rechts oder links und ich muss mich jetzt entscheiden. Und da gehen sie lieber irgendwo anders hin, wo sie nicht so viel Überführung spüren. Ich liebe Überführung. Überführung ist genial, weil ich kann hier eigentlich Lasten ablegen. Gott überführt uns ja nicht, um uns zu sagen, Schon wieder eine Sünde in deinem Leben. Geht ja gar nicht. Überführung ist wie, hey, du hast da ein paar Rucksäcke voller Klötze drin, voller Steine, voller Sachen, die dich zurückhalten auf dem Weg mit mir, mit zurückhalten, dass du einfach in deine Erfüllung kommst, dass du in deine Bestimmung kommst, dass du deinen Platz einnehmen kannst im Reich Gottes. Darf ich sie dir abnehmen? Nein, ich möchte sie weitertragen. Alles klar. Wie lang? Ich finde es so witzig, weißt, wo Mose sagt, ich glaube, es ist Mose, gell? Wann sollen die Frösche verschwinden? Der Pharao sagt, morgen. Wenn ich die Wahl habe, eine Nacht mit oder ohne Fröschen zu verbringen, ich bin da anders. Ich würde sagen, sofort, also vorhin, also vor 5 Minuten. Also stell dir mal vor, dann die Frösche kommen zu dir ins Schlafzimmer, wie eklig. Aber gut. So sind wir Christen manchmal auch. Nee, oder kennt ihr den Witz mit dem Buffet? Kommt ein Christ auf einen anderen zu und sagt, hey, ich sehe, dass du den Geist der Gier auf dir hast. Möchtest du, dass ich für dich bete? Und dann sagt er, ja, nach dem Buffet. Wo ist es? Es ist in uns drin. Es ist in uns drin und es zieht. Und deswegen ist es manchmal, die Bibel sagt nicht, geh mit der Sünde spazieren, sondern die Bibel sagt, flieht der Sünde. Ich gebe euch ein ganz einfaches Beispiel, mit dem wahrscheinlich die Frauen am meisten anfangen können. Und zwar, das ist Schokolade in der Schublade. Du kaufst die Schokolade, falls mal jemand zu Besuch kommt. Kann ja sein, ja? Dass du was hast, um die Leute zu segnen. Und dann kommt der Tag, an dem du selber einen Segen brauchst. Ja? Das Schwierige ist schon, wenn der Ehemann das mitkriegt. Hirvoy ist total nah an unserer Schokoladenschublade, ist total ungeschickt. Als der Ben Afteli noch ganz klein war und wir ihm beigebracht haben, ohne Zucker und Schokolade aufzuwachsen, ich habe mich mal in so einem ganz kleines Vorratskämmerle, habe ich mich mal versteckt zum Schokolade essen, dass er es nicht sieht, hat er mich gefunden. Kann ich jetzt sagen, der Heilige Geist hat mich verführt, Schokolade zu essen, nie und nimmer. Es ist in mir drin. Und wenn die Verführung in der Nähe ist, dann zieht's mich. Manchmal laufe ich durch die Wohnung und denke, gibt's nicht irgendwo ein Stückchen Schokolade? Das gibt's in dieser Haushalt, dieser schokoladenarme Haushalt. Dann habe ich was im Internet gefunden, total fantastisch. Und zwar sind es gesunde Bars, wie sagt man, Snackriegel mit Chlorophyll und roher Schokolade, gesund. Die habe ich im Schrank ein bisschen weiter hinten gelagert. Aber der Hirvoje hat einen natürlichen Hang zu gesunden Riegeln. Und der Tag war da. Es war Notstand. Keine Schokolade da und mir fällt ein, ich habe die gesunden Riegel noch, dachte ich. Brauche nichts dazu sagen, oder? Alle waren sie weg. Der Hirvoje sagt, er hat so gut wie keine davon gegessen. Wahrscheinlich sind sie übernatürlich verschwunden. Ich glaube nicht, dass Gott sich einen geholt hat. Ich hatte einen. Die sind angekommen in der Fastenzeit. Das war ja schon mal ganz ungeschickt. Und dann habe ich gewartet, bis das Fasten rum ist. Dann habe ich einen gegessen und dann habe ich gewartet auf diesen Notstand. Und dann war der. Aber was ich sagen will, die Sünde ist in uns. Es ist in uns was uns zieht. Die Schokolade ist nicht dran schuld, sondern das, was in mir ist, was mich zieht. Ich sage jetzt nicht, dass Schokoladeessen Sünde ist. Ich will jetzt hier nicht den Eiskaffee das Geschäft verderben oder so. Und wir kommen vielleicht heute Abend Nachmittag auch wieder. Genau. Aber was ich sagen will, in uns zieht es. In uns zieht es uns. Und dann mit den Augen fängt's an, mit den Gedanken fängt's an. Du sitzt vor dem Computer und musst eigentlich Zeugnisse schreiben. Und du spürst, jetzt würde dir was Süßes helfen. Und du sitzt, du läufst durch die Stadt und du guckst dir was an und deine Gedanken gehen los. Und du, weißt du, wie ich meine, es fängt alles an in den Gedanken. Und deswegen, das Hauptschlachtfeld ist eigentlich nicht die Schokolade, das Hauptschlachtfeld ist hier oben. Wenn die Gedanken anfangen, wenn mir was reinfällt in den Kopf, dass ich dann richtig drauf reagiere. Eine meiner Helfer sind Datteln. Ich muss vorbereitet sein auf diese schlimmen Fälle, wenn ich denke, es geht gar nicht mehr. Und der andere Helfer ist Honig, frischer Honig. Ich habe gerade sogar Akazienhonig aus Bosnien-Herzegowina, der hilft am allerbesten. Genau, also wenn du dieses Ding hast und denkst, es muss was Süßes sein, du musst vorbereitet sein. Wenn du bestimmte Kämpfe hast, die immer wieder kommen, du musst vorbereitet sein. Du kannst ja nicht sagen, ach, das kommt bestimmt nie wieder. Hallo, klar kommt's wieder. Aber was machst du? Im Timotheus steht, fliehe die Sünde. Das heißt nicht, geh Hand in Hand mit der Sünde. Es heißt nicht, denk nochmal über die Sünde nach. Weil je mehr du darüber nachdenkst, desto eher wird sie gebären. Nehmen wir Ärger. Ich weiß, ihr alle seid frei vom Ärger, aber die Menschen in der Welt sind noch schlimm drauf. Und ich finde es interessant, dass im Bezug auf Ärger Sprüche 24, Vers 22 steht, es geh nicht zu einem Zornigen und habe keinen Umgang mit einem hitzigen Mann oder Menschen, damit du seine Pfade nicht lernst und einen Fallstrick für deine Seele davonträgst. Wir denken vielleicht, dass Ärger uns nicht ansteckt, weil wir die Ruhe in Person sind. Das eine, was ich sagen kann, hab Kinder und du wirst sehen, dass du nicht ganz so erlöst bist, wie du dachtest. Du bist Single, alleine und wie auf einer Wolke schwebst du durch deine Wohnung und denkst, eigentlich bin ich ein toller Christ. Und dann heiratest du und dann fällt die erste Maske der Verblendung ab. Du merkst plötzlich, ich bin gar nicht so toll. Ihr kennt ja meine Geschichte, wo ich in Hürburg das erste Mal konfrontiert habe. Ich dachte, das läuft wie beim Seelsorgegespräch. Ich sage dem anderen, was nicht in Ordnung ist, und der tut dann Buße und dann ist alles wieder in Ordnung. Hab gemerkt, in der Ehe läuft es ganz anders. Nach dem zweiten Mal habe ich gedacht, weißt du, ich fahre meine Waffen ein und habe ihn einfach lieb. Weil das Dumme war, er hatte am Schluss recht. Das kann ich gar nicht. Geht gar nicht. Weißt du, ich bin so blöd. Ich will was ansprechen und er zeigt mir, was bei mir nicht in Ordnung ist, aber liebevoll auch noch. Ah. Dann muss ich mich entschuldigen, obwohl ich ihm gerade... Oh, Leute. Also bei uns wird echt wenig angesprochen. Wir haben echt eine friedliche Ehe, gell, Schatz? Halleluja. Genau, also mach dir nichts vor. Wenn die Bibel extra sagt, hey, wenn du mit einem Ärgerlichen zusammen bist, der kommt Ärger in dir hoch, so ist es. Dann wird der Ärger-Button in dir auch angeklickt. Ich habe im Unterricht habe ich Kinder, die von ihrem Temperament her ärgerlicher sind als ich. Und selbstverständlich habe ich mir vorgenommen, meine Klasse mit Liebe zu überschütten. Immer und stets. Und immer freundlich zu sein. Und dann merkst du, dass es Kinder gibt, die durchaus noch kleine Knöpfchen bei dir drücken können, wo dieses beständige, liebevolle, freundliche und geduldige strapaziert wird. So, mehr sage ich dazu nicht. Ja, Halleluja. Und dann, aber ich habe mich auch schon bei meiner Klasse entschuldigt, weil du musst dann gucken. Also was mal echt interessant war, das ist aber ein anderes Thema. Bei einem Kind, da war ich immer freundlich, lieb und geduldig, dann bin ich mal ein bisschen krasser geworden und danach hat der hat drauf gewartet. Aber genau, anderes Thema. Halleluja. Irrt euch nicht. Was ist das, was in mir zieht? Ich finde es auch interessant, wir sind in einer Zeit des Stresses. Leute sind gestresst und da kann ich mich voll auch mit einschließen. Wir haben einfach alles so viel zu tun und wir dürfen uns einfach nicht täuschen desbezüglich, warum lassen wir uns eigentlich so stressen? Was ist es eigentlich, das uns dazu zieht, so viel zu arbeiten? Was ist es, das uns dazu zieht, so viel zu leisten? Was ist es, was uns dazu zieht, so viel zu feiern, so viele Termine zu haben und noch das und das machen zu müssen? Ich glaube, wir irren uns, wenn wir denken, dass die ganzen Termine, die wir haben, von Gott sind. Irrt euch nicht. Was ist es, was mich zieht? Warum muss ich da dabei gewesen sein? Warum muss ich das gemacht haben? Warum muss ich so viel arbeiten? Irrt euch nicht über eure eigenen Motive. Weil ich muss sagen, dass ich Gott besser hören kann in Entspannung. Und ich predige zu mir selber, ich komme zum Aufruf nachher nach vorne. Genau. Ich kann Gott besser hören in der Entspannung. Ich kann Gott besser hören, wenn ich runterfahre. Aber du hast eine freie Lücke in deinem Zeitplan, denkst, da knall ich noch was rein. Und dann schaufelst dir deinen Terminkalender frei. Und dann sagt jemand was, sagst, oh, da knall ich mir noch was rein. Und wir müssen mal gucken, dass wir ganz neu den Heiligen Geist in unsere Termine reinlassen, in unsere Zeitplanung, in unsere Finanzen, in das, wie wir Geld ausgeben, in das, wie wir Freundschaften pflegen. Ich finde es interessant, im 1. Korinther 15, Vers 33 steht auch, irret euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Warum steht da, irret euch nicht? Weil wir uns ja gern irren. Und auch das ist wieder ein Brief, der an Christen geschrieben ist. Wenn du anfängst, mit Gott durchzuziehen, dann gibt's was in dir, was dich ziehen will ins alte Leben zurück. Was dich ziehen will in alte Gewohnheiten zurück. Und die Bibel sagt, irr dich nicht. Wenn du Umgang hast, wenn dein Hauptumgang mit Menschen aus der Welt ist, dann wird's dich in die Welt zurückziehen. Irr dich nicht. Wenn dein Hauptumgang ist mit Leuten, die der Heiligung nachstreben, wirst du anfangen, mit ihnen gemeinsam der Heiligung nachzustreben. Ich liebe die Gemeinschaft mit den Heiligen. Amen. Halleluja. Was ich auch total cool finde, ist, blamier die Sünde, bevor sie dich blamiert. Der Spruch kommt nicht von mir, der kommt von Jesse Duplantis und den finde ich so genial. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Minuten ich noch habe, aber ich mache einfach weiter, bis ihr von den Stühlen fallt oder ich weiß nicht, wie viele habe ich denn noch? Genau, blamier die Sünde, bevor sie dich blamiert. Ich fand es total cool, er hat gesagt, wenn du mit Gott einfach gehen willst, wenn du mit Gott die Berufung in deinem Leben erfüllen willst und so weiter und so fort, versucht der Feind immer wieder, dir Stricke in den Weg zu legen, dir Brocken in den Weg zu legen, damit du fällst, damit du sündigst und damit du da nicht hinkommst. Und eine der Schutzmaßnahmen, damit du nicht an der Sünde hängen bleibst, ist es auf jeden Fall, die Sünde zu blamieren, bevor sie dich blamiert. Und der Jesse Duplantis hat eine Geschichte erzählt. Er setzt sich ins Flugzeug. Es gibt Menschen, die einfach natürlich ganz bewusst auch Prediger zerstören wollen. Ich habe schon gehört von Predigern, da setzt sich eine Frau neben sie im Flugzeug und die fängt plötzlich einfach an zu schreien im Flugzeug und sagt, der hat mich unsittlich angefasst und die ziehen die vor Gericht. Vielleicht löst sich der Fall vor Gericht auf, aber es gibt einen Zeitungsartikel und der Ruf dieses Predigers ist ruiniert. Und die kriegen von irgendjemand vielleicht $1,000 dafür, die können sie brauchen, gehen raus und für sie hat's gepasst und der Prediger, sein Ruf ist zerstört. Genau. Und jedenfalls sagt er, hat Jesse Duplantis gesagt, ich blamier die Sünde, bevor sie mich blamiert. Und er sitzt im Flugzeug neben einer Frau und die sagt, sie macht ihm halt so ein Angebot. Und wisst ihr, was er macht? Er schreit aus voller Kehle, Hure von Babylon! Also sie hat ihm ein preisliches Angebot gemacht im Flugzeug. Und er schreit, hat gesagt, er kann ja jetzt, wenn er jetzt mit ihr rumdiskutiert und die macht irgendwas, was weiß ich. Und er schreit laut, so dass einfach die Positionen sind geklärt. Er hat die Sünde blamiert, bevor er sich überhaupt Gedanken macht, was er jetzt mit diesem Thema hier macht. Schreit im ganzen Flugzeug laut, Hure von Babylon. Die Dame hat sich, glaube ich, weggesetzt, so wie ich mich erinnern kann. Wir haben, weißt du, du kannst nicht denken, nur weil du Christ bist, wirst du nie irgendwelche Versuchungen haben oder weißt du, wir haben uns in unserer Ehe, haben wir von Anfang an gesagt, wir werden einfach ehrlich sein zueinander. Und wenn zum Beispiel irgendwie was ist, wenn was zieht oder wenn irgendwie jemand manche Leute haben hier so einen unreinen Geist und das zieht immer die Augen zu der Person hin. So kannst du oft erkennen, wenn jemand einen unreinen Geist hat, du musst irgendwie hingucken, obwohl du gar nicht hingucken willst, vielleicht nicht mal hübsch die Person oder so, aber du musst einfach hingucken. Und das ist der unreine Geist, der deinen Kopf dahin ziehen will, damit du dich möglichst da im Geist eins machst und das Ding dann einsteigen kann. Naja, und wir haben einfach gesagt, bevor uns irgendwas passiert, dass wir in Gedanken oder in irgendeiner anderen Weise in Sünde fallen können. Wenn bei uns irgendwas ist, werden wir es uns gegenseitig sagen, damit nichts im Geheimen aufkommen kann. Und auch wenn es vielleicht peinlich ist, weißt, da läuft dann irgendwas, merkst du, da zieht was und ist einfach bescheuert. Weil wir wollen, ich liebe den Hörer, der Hörer liebt mich, wir wollen ja da nichts haben. Und trotzdem versucht der Feind irgendwo anzudocken und du musst das Ding bloßstellen, um deine Ehe zu schützen. Amen. Blamier die Sünde, bevor sie dich blamiert. Ich glaube, das ist übrigens mit einer der Gründe, warum Jesus mit den 12 Jüngern zusammen war. Jesus hätte ja auch sagen können, weißt du, wir treffen uns, so wie wir es machen, einmal sonntags machen wir Bibelschule, ich erzähle euch, was ihr machen sollt. Und ansonsten hätte ich gern ein bisschen mehr meine Ruhe. Ihr seid mir ein bisschen zu anstrengend. Jesus hat 12 Jünger, mit denen er die ganze Zeit zusammen ist. Warum? In diesem Setting kann die Sünde blamiert werden, aber sie kann auch ausgeräumt werden. In diesem Setting kam raus, dass es eigentlich in dem Herzen drum geht, wer ist hier nachher der Größte? Wer darf nachher neben Jesus auf dem Thron sitzen? Wer traut sich auf dem Wasser zu laufen? Ist auch dabei rausgekommen. Und auch wer hat großen Glauben, wer hat kleinen Glauben? Und wer weiß, was man macht, wenn man 5 Brote und 2 Fische hat und ein paar tausend Leute zu ernähren? Die ganzen Sachen sind rausgekommen. Es sind Sachen rausgekommen, die einfach geklärt werden konnten. Und die Jünger waren in einer ständigen Rechenschaft Jesus gegenüber. Das war der engste Zirkel um Jesus drumherum. Und sie waren in ständiger Rechenschaft. Und die Sünde wurde blamiert, bevor die Sünde sie blamieren konnte. Und sie haben sich qualifiziert in dieser Zeit mit Jesus. Alle außer einem. Die Welt zu erobern für Jesus. Ist das nicht gigantisch? Im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das mit der Sünde bekennen ist in charismatischen Kreisen nicht ganz so in. Das ist irgendwie so, ja, Gott und ich, wir kriegen das schon alles hin. Wenn im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, dass wir unsere Sünden bekennen sollen, dann gibt es definitiv irgendwelche Sünden, die bekannt werden müssen. Und auch hier ist es wieder, blamier die Sünde, bevor sie dich blamiert. Es gibt manchmal Dinge, wo der Feind dich vielleicht irgendwie reizen will, in was reinzugehen. Reizen will, was zu machen, was nicht in Ordnung ist. Und dann darfst du das nicht für dich allein behalten. Es geht um dich, es geht um deine Berufung, es geht um deine Zukunft. Sondern dann ist das Beste, was du machen kannst, ist, dass du sagst, weißt du was, ich merke hier, ich werde gereizt, mir Sachen im Internet anzuschauen, die ich mir nicht anschauen sollte. Ich werde gereizt, hier Kohle auszugeben, obwohl ich es nicht machen sollte. Ich werde gereizt, mit jemandem auszugehen, mit dem ich nicht ausgehen sollte. Ich will bei dir Rechenschaft ablegen. Es gab bei mir, gab es einen Mann, wo ich in Paris gelebt habe, ein junger Mann, wir haben es total gut verstanden und ich habe sehr viele Stunden damit verbracht, zu beten, dass er errettet wurde und er hat dann Jesus in sein Leben aufgenommen. Er hatte einen christlichen Hintergrund, aber er hat es mit der Errettung nicht auf die Reihe gebracht und dann habe ich weiter gebetet und gebetet, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, aber da war tote Hose, also es ging überhaupt nicht, also da kam der einfach nicht weiter. Und dann kam ein Prediger, das war der Robert Slierten damals, und er hat gepredigt, er hat gesagt, ein Date kann deine Zukunft versauen. Und ich wusste, das war eine Prophezeiung für mich und ich muss mich von ihm trennen. Also wir waren nicht offiziell zusammen, aber es ging so ganz langsam und entspannt so in diese Richtung. Und ich wusste, ich darf mich mit ihm nicht mehr alleine treffen. Und wir haben nicht Händchen, es war wirklich noch gar nichts. Einfach nur eine gute kameradschaftliche Beziehung. Ich darf mich mit ihm nicht mehr alleine treffen, weil sonst meine Berufung dahin kann sein. Weil ich wusste, meine Berufung ist auf jeden Fall mit dem Heiligen Geist. Wenn er nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, kann meine Berufung zu seiner nie passen. Und ich hätte es nicht geschafft alleine. Das Gleiche, ich hatte, als ich in Amerika war, ich war alleine. Ich habe mich da schon immer wieder auch alleine gefühlt. Und da war noch ein Afrikaner, der hat sich auch alleine gefühlt. Der war aus Nigeria und der hat hinter mir gesungen und der konnte besser klatschen als ich. Und der hat mir beigebracht, wie man klatscht, weil ich dieses Offbeat, ich habe nur 1, 3, 1, 3 und das 1. Das habe ich nicht hingekriegt. Er hat gesagt, komm, ich zeig dir das mal. Und er war einfach echt nett und da war immer Strahlemann, immer gut drauf und so. Und dann habe ich gedacht, ach komm, wir treffen uns mal, einfach nur so. Ich habe mich selber veräppelt. Ich wusste, dass ich mich selber veräppelt, aber ich wollte mich veräppeln. So blöd sind wir manchmal, oder? Ich wollte mich veräppeln. Und dann habe ich ihn besucht und in der Gnade Gottes habe ich ihn nicht getroffen, habe lang gesucht, da war so ein Zaun um den Apartmentkomplex, wo er gewohnt hat. Das ist in Amerika, das ist ein bisschen anders als bei uns. Und bin ich reingekommen, war schon auf dem Heimweg und er ruft an und sagt, wo bist du? Bin ich wieder umgedreht. Haben uns doch getroffen. Genau, und dann, ja, wie die Sache so ist und so weiter und so fort. Als ich mich verabschiedet ist, sagt er, ach, ich würde jetzt gern noch irgendwie, und ich, als ob ich keine Ahnung habe, was denn, wie alle da seid, ihr hört bei den Bibelstellen nicht so gut zu. Dann sag ich, ja, was würdest du denn gern? Ja, sag doch, keine Ahnung. Ach, sagt er, aber ich traue mich nicht. Und was, wirklich, was könnte es denn sein, was du dich nicht traust? Weißt du, was ich meine? Und dann tut er mir so ganz vorsichtig ein kleines Küsschen auf die Backe geben. Ach so. Leute von heute. Das ging jetzt nicht ganz so. Also wir haben uns dann tatsächlich auch geküsst beim ersten Date. Würde ich heute nicht empfehlen. Da kommt dann auch die lustige Geschichte her, weil sein Englisch war ein bisschen lustig. Dann hat er gesagt, hat mich geküsst, hat gesagt, can you fill me? Und ich so, kann ich ihn füllen, can you fill me? So, wie meinst du jetzt? Und dann sagt, er hat eigentlich gemeint, can you feel me? Kannst du mich fühlen? Ja, wenn du mich, also für Deutschen völligere Überforderung. Er wollte wahrscheinlich sagen, spürst du das wie wir? Und genau. Und dann, als ich ihn umarmt habe und so, dann war in mir einfach wie so ein inneres Weinen. Und ich dachte, oh, vielleicht ist es Heilung vom Heiligen Geist. Weil ich so lange, weißt du was das war? Der Heilige Geist in mir hat geweint, weil ich war mit dem falschen Mann zusammen. Das hatte ich beim Hörwürje nie. Der hat mich auch nie gefragt, can you feel me? Drei Wochen waren wir zusammen. Und dann kam dieser besagte Moment, wo wir beim Sonnenuntergang saßen. Was ist eigentlich deine Vision fürs Leben, habe ich ihn gefragt. Der Romantiker sagt, wenn ich nur eine Person in meinem Leben glücklich machen kann. Ich habe Schluss gemacht, sofort. Was soll ich mit so einem Mann? Eine Person glücklich. Und er hat natürlich mich gemeint, oh, wie süß. Ich will keinen Mann, der mich allein glücklich machen will. Ich will einen Mann, der mit mir dämonische Mächte einreißt, der mit mir die Nationen verändert. Weißt du was? Wenn deine Vision ist, mich glücklich zu machen, passt du nicht zu mir. Naja, gut, also Sünde. Das war was in mir, was mich da hingezogen hat, wo ich nicht hätte hingehen sollen. Hätte ich nicht Rechenschaft abgelegt, das Ziehen war nicht weg, nachdem ich mit ihm mal Händchen gehalten hatte und ihn mal geküsst hatte. Ich habe ein Jahr lang gebraucht, um von dem Mann loszukommen, obwohl wir nur 3 Wochen zusammen waren. Unterschätzt nicht die Power von Händchen halten und Küsschen geben und blabli blub. So, also, in uns steckt viel drin, viel Zugkraft. Und wenn wir nicht sündigen wollen, dann sollten wir einfach gucken, dass wir uns von den Sachen fernhalten, die uns zur Sünde verführen wollen. Ich fand es total witzig, für Singles hat er, wer war es denn? War es der Miles Monroe oder irgendein Craveler Dollar oder so, sagt, ja, du gehst und besuchst das Mädchen zu Hause und sie hat die Musik angemacht und es ist schon Feuer im Fireplace, wie sagt man das auf Deutsch, im Kamin ist Feuer an und es ist alles so romantisch und du denkst, du hast es im Griff. Und er sagt, viele sind schon vor dir gefallen. Naja, ich verstehe es. Egal. Es ist was in uns drin, was uns zur Sünde zieht. Und deswegen sagt Paulus, flieh der Sünde. Und er sagt es zu Timotheus, einem Menschen, der im geistlichen Dienst ist, Menschen, der Jesus nachjagt, Menschen, der Gott liebt. Wir müssen fliehen, wenn es ums Lästern geht. Wir müssen fliehen, wenn es ums Lügen geht. Wir müssen fliehen, wenn Unreinheit an unsere Türe anklopft. Wir müssen fliehen, wenn falsche Bilder uns im Internet einladen wollen, uns was anzugucken und uns Gedanken zu machen. Wir müssen fliehen, weil die Sünde, die in uns lebt, möchte immer wieder gebären. Aber sie gebiert nichts Gutes. Sie gebiert einen neuen Rucksack, dass du eine neue Last trägst. Und für mich war das eine Last. Ich musste ein Jahr lang vor dem jungen Mann singen. Jeden Sonntag war es schwierig hinzukommen. Jeden Sonntag musste ich für mich beten. Hätte ich keine Rechenschaft abgelegt vor einer Freundin, ich habe zu ihr gesagt, pass auf mich auf. Weil ich kann nicht für mich garantieren, wenn ich alleine bin nach dem Gottesdienst und er lädt mich ein zum Essen, wäre natürlich auch noch geschickt, dass ich dann nicht mit ihm doch mitgehe. Wenn ich, wir standen im Chor so vorne, zusammen im Chor und danach bist du im Chor rausgegangen, hast die Chorkleidung abgelegt und bist in den großen Gottesdienstraum gegangen, hast dich irgendwo hingesetzt. Der ist mir immer hinterhergegangen, hat sich dann neben mich gesetzt. Den ganzen Gottesdienst musste ich widerstehen, weil es war was in mir, was mich gezogen hätte, in die falsche Richtung. Und ich in der Gemeinde kannst du dich ganz schön von mir wegsetzen. Das macht mir irgendwie nicht. Habe ich nicht übers Herz gebracht. Halleluja. Bevor die Sünde dich blamiert, blamier sie. Bevor die Sünde dich in ein geheimes Versteck mit ihr zusammen reinruft, hol dir jemand, bei dem du Rechenschaft ablegen kannst. Bevor die Sünde dich quält und sagt, hey, du und ich, wir haben ein Geheimnis, das sagt man niemandem. Geh zu jemandem und bekenn deine Sünde. Und Jesus hat den Preis für Sünde bezahlt. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt totale Freiheit von Sünde. Unser Gott ist gut. Er hat den Preis für die Sünde bezahlt. Wir müssen uns nicht mehr ziehen lassen von der Sünde. Wir müssen uns nicht in die falsche Richtung ziehen lassen. Wir müssen uns nicht mehr verführen lassen, sondern wir können siegreich leben mit ihm, wenn wir die richtigen Strategien anwenden. In Jesu Namen. Amen. Thank you.